Ich habe gedacht, ich mache es heute mal ein bisschen gemütlich und komme hier in die Cafeteria über die Predigt halten. Dann seht ihr mich mal live. Und ich will einfach noch beten zum Start von dieser Predigt. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt einfach unsere Herzen auftust. Und dass wir von dir dein Wort überkommen. Das, was du heute zu reden hast, in unsere Herzen hinein. Ich bitte dich, dass du unsere Gedanken weit machst und dass du das reinredest, was du willst. Wir bitten dich, Vater, dass der Himmel offen steht über diesem Ort heute und dass du kannst wirken, Heiliger Geist. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, ich denke, es ist ein bekanntes Phänomen. Man geht irgendwie an einen christlichen Kongress oder an eine christliche Konferenz, man hört einen begeisternden Redner und eine inspirierende Rednerin und man nimmt sich vor, ja, ich setze jetzt etwas um in meinem Leben. Und dann, naja, wissen wir alle, das ist einfacher gesagt als gemacht. Ich weiss das selber aus viel Erfahrung, ich war schon an manchem Kongress, an mancher Konferenz und komme dann nachher heim und stelle mir vor, was sich alles verändern muss. Und meistens sehe ich, was in meinem Umfeld alles nicht so gut läuft. Oder was vielleicht in meiner Kirche ein bisschen anders sein müsste. Oder einfach grundsätzlich, was die Menschen, die anderen, halt jetzt müssten anders machen. Und vielleicht kennst du den Gedanken auch oder das Phänomen in deinem eigenen Leben. Und ich glaube, man kann das fast auf jeden Bereich des Lebens anwenden. Vielleicht hast du mal eine Weiterbildung gemacht, von deinem Job aus und nachher kommst du zurück an deine Arbeitsstelle und du denkst, oh, da müsste so viel sich ändern. Ich habe jetzt doch gelernt und ich habe doch gehört, wie die Sachen müssen laufen. Und meistens denken wir eben wieder, die anderen müssten doch etwas ändern. Und ich nenne das Phänomen einmal Bergerlebnis. Ein Bergerlebnis. Man hat etwas Inspirierendes erlebt, man ist neu motiviert und kommt zurück und meistens eben denkt man, die anderen müssten doch. Man will etwas verändern, aber die grosse Frage ist, wie passiert das? Und mit diesen Gedanken sind wir jetzt im Thema der heutigen Predigt, nämlich Mensch sein ohne Verurteilen. Zur Erinnerung, wir beschäftigen uns ja in diesem Herbst, in diesen Wochen mit der Bergpredigt, mit der Rede von Jesus aus Matthäus Kapitel 5 bis 7. Und ich will nochmal betonen, die Bergpredigt ist nicht ein Test, wo man bestehen muss, damit man zum Reich Gottes gehört, damit man zu Jesus gehört. Es ist auch nicht irgendwo eine Liste von Sachen, die man erfüllen muss, damit man nachher zu Jesus dazugehört oder zu seinem Reich. Sondern ich würde mehr sagen, es ist ein Lernprogramm. Ganz viel Hinweis darauf, wie Mensch sein aus Sicht von Jesus aussieht. Jesus zeigt uns, wie Gott sich wahres Mensch sein vorgestellt hat. Und wir haben ja in diesen Wochen oft die Metapher gebraucht von dieser Bergwanderung. Wir haben gesagt, wir sind ziemlich steil angestiegen und nachher haben wir so ein Gipfelerlebnis gehabt. Wir haben gesehen, wie das Gebet, wie das Vaterunser, wie die Begegnung mit Gott so der Kern und das Zentrum soll sein von unserem Menschsein und alles andere sich so rundum soll bewegen. Und vor zwei Wochen haben wir dann noch gehört davon, dass Jesus uns einlädt, zu einem Menschsein mit Gelassenheit, wo wir Sorgen, wo wir Ängste können ablegen. Und jetzt wenden wir uns in den nächsten drei Wochen noch dem Kapitel 7 zu. Und Kapitel 7 ist sehr herausfordernd, weil da geht es ums Tun, um die praktische Umsetzung. Und ich habe ein Zitat gefunden von Dietrich Bonhoeffer zu eben dem Kapitel 7. Er sagt, menschlich gesehen gibt es unzählige Möglichkeiten, die Bergpredigt zu verstehen und zu deuten. Jesus kennt nur eine einzige Möglichkeit. Einfach hingehen und gehorchen. Also das ist schon mal ziemlich eine steile Ansage. Und das ebnet uns so ein bisschen den Weg in die nächsten drei Wochen rein. Es wird um praktische Umsetzungen gehen, von dem, was wir gehört haben von Jesus. Oder um im Bild von dieser Wanderung zu bleiben, wenn man noch auf dem Hügel oben war, oder auf dem Berg, dann geht es wieder runter ins Tal. Und im Tal, im Alltag, wird sich zeigen müssen, ob das, was wir erlebt haben auf dem Berg, ob das, was wir mit Gott erlebt haben, wirklich auch handfest ist, eine Realität ist in unserem Alltag. Oder um das Bild noch weiterzuführen, auf dem Weg in die Praxis, auf dem Weg in die Umsetzung, werden wir den einen oder anderen Stolperstein finden. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit ein paar Stolpersteinen beschäftigen, die uns daran hindern können, dass das, was wir gehört haben von Jesus, dass wir das auch umsetzen im Alltag. Und das wollen wir uns heute fragen, was für Stolpersteine müssen wir beachten, damit wir eben nicht, dass wir das umsetzen, was wir von Jesus gehört haben. Der erste Stolperstein ist das Verurteilen. Jesus sagt das ganz deutlich, gerade am Anfang von dem Kapitel 7, Vers 1, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Das bedeutet nicht, dass Christen nicht im Justizsystem arbeiten dürfen. Also es ist nicht verboten, dass ein Christ Richter oder Richterin wird an einem Gericht, sondern Jesus redet da von unserem Alltag, von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und sagt, wir sollen nicht zu den Hütern der Moral werden für andere. Und wir sollen nicht die anderen andauernd kritisieren und die anderen ständig verurteilen für das, was sie machen, wie sie leben. Und zwar bringt er nachher zwei konkrete Gefahren. Wenn wir Menschen sind, die andere verurteilen, sagt Jesus, dann bringt das Gefahren mit für uns selber. Das erste ist, er sagt, mit dem Maßstab, wo wir andere bewerten, werden wir selber bewertet werden. Jesus sagt es so, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Also Jesus redet da, wie gesagt, von zwischenmenschlichen Beziehungen. Und er sagt, das, was ich von anderen erwarte, muss ich auch von mir selber dann erwarten. Das muss auch ich liefern dann, wenn ich das von anderen erwarte. Das, was ich bei anderen verurteile, das darf ich mir auf keinen Fall selber leisten. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn es mir unheimlich wichtig ist, dass die Leute immer pünktlich sind. Wenn ich verrückt werde, wenn jemand mal ein Moment, ein paar Minuten zu spät kommt, dann darf ich mir das nie im Leben leisten, dass ich mal zu spät komme. Weil ich die anderen so bewertet habe, so verurteilt habe. Ein anderer so ein klassischer Punkt, finde ich, ist Kindererziehung. Und da bin ich jetzt mit drin in meiner Lebensphase. Und wenn man noch kein Kind hat, oder, dann kann man so andere Familien und so ein bisschen sehen. Und dann kann man schnell so Sachen sagen wie, ja, also das würde ich jetzt nie machen, wenn ich dann mal selber Kind habe. Und nachher, wenn man dann selber Kind hat, merkt man, aha, Kindererziehung ist kein Spaziergang. Und das, was vielleicht jemand macht und ich es vielleicht nicht so gut finde, hat einen gewissen Grund vielleicht auch. Und vielleicht mache ich auch Sachen in der Kindererziehung, wo jemand würde sagen, nein, das würde ich nie machen. Also so wie wir andere beurteilen, werden wir selber auch beurteilt werden. Oder ganz allgemein gesagt, wenn wir bei anderen keine Fehler tolerieren, dann dürfen wir auch bei uns selber keine Fehler zulassen. Dürfen wir uns selber keine Fehler leisten. Nochmal, wenn wir bei anderen keine Fehler tolerieren, dann dürfen wir uns selber auch keine Fehler leisten. Und diese Formulierung hoffentlich spüren wir, so ein Leben ist mega anstrengend. Ein Leben, wo ich mir keine Fehler leisten darf, weil ich von allen anderen Fehlerlosigkeit erwarte, ist brutal anstrengend. Darum sagt Jesus, wir sollen andere nicht verurteilen, weil das selber auf uns wieder unser Verhalten beeinflusst. Eine zweite Gefahr, die er noch sagt beim Thema Verurteilen, ist das Phänomen, das man in der Psychologie Projektion nennt. Und er beschreibt das so, das ist eben der berühmte Vergleich mit dem Splitter und mit dem Balken. Er sagt, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, Das ist das Wort, du Schauspieler. Zieh zuerst einen Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Von was redet Jesus da? Er redet davon, dass beim Verurteilen kann sein, dass ich Sachen, dass ich Defizite, dass ich Mängel in andere hineinprojiziere, dass ich meine Baustellen, meine Defizite in andere hineinprojiziere. Sachen, wo ich eine Schwäche habe, sehe ich beim anderen, weil ich nicht bereit bin, die bei mir selber zu sehen und anzugehen. Es gibt leider, gerade in den Kirchen, gerade bei Pfarrpersonen, gibt es leider viele von diesen Beispielen. Zum Beispiel, dass man moralische Verfehlungen wie Ehebruch oder Konsum von Pornografie oder solche Sachen massiv verurteilt, aber selber darin verstrickt ist. Das ist so eine Form von Projektion. Oder vielleicht, dass man vor Alkohol warnt und das ganz schlimm findet, aber selber eigentlich ein Problem hat damit. Oder vielleicht, dass man Klatsch und Tratsch bei anderen verurteilt, aber selber vielleicht hintendurch irgendwelche Intrigen spinnt. Jesus sagt da nicht, dass Menschen nie in der Lage sein werden, anderen bei ihren Baustellen und bei ihren Schwächen zu helfen. Sondern er sagt, fang bei dir selber an. Sei ehrlich über deine eigenen Schwächen, sei ehrlich über deine eigenen Unzulänglichkeiten. Und wenn wir bei uns selber anfangen und ehrlich sind über diese Sachen, dann sind wir an einem guten Punkt, wo wir auch anderen helfen können, mit ihren Splittern in den Augen. Das ist dann die richtige Voraussetzung. Ja, was bedeutet das jetzt konkret? Wie können wir jetzt dem Verurteilen aus dem Weg gehen? Und ich habe euch 3 Tipps mitgebracht, anhand von der Hand, mit der wir auf andere zeigen, wenn wir sie verurteilen. Oder wenn wir auf jemanden zeigen, haben wir das auch schon gemacht, was ist denn immer? Auch 3 Finger zeigen wieder zurück auf uns selber. Mein erster Tipp ist also, fang bei dir selber an. Etwa 3-mal so viel, wie du über den anderen nachdenkst. He? Fang bei dir selber an. Und wenn du meinst, der andere gibt vielleicht nicht so viel Einsatz im Reich Gottes, wie er müsste, oder der evangelisiert nicht so, wie er sollte, oder der gibt nicht so viel Geld, wie er sollte, der ist auch nicht so freundlich, wie er sollte, und sowieso, der interessiert sich nicht so für mich, wie er eigentlich sollte, dann fang bei dir selber an. Und überleg dir, was dein Beitrag ist. Was das ist, was du kannst in dieser Situation machen. Das, was dir Gott, was dir der Heilige Geist aufs Herz gelegt hat, fang bei dir selber an. Und überleg dir auch heute bei dieser Predigt, was du von dieser Predigt kannst mitnehmen. Nicht, oh, endlich mein Sitznachbar gehört endlich, was er müsste machen. Sondern überleg, was du kannst mitnehmen von dieser Predigt. Wo Gott dich anspricht, nicht dein Sitznachbar. Der wird hoffentlich auch angesprochen von Gott, aber es ist nicht deine Verantwortung. Sondern fang bei dir selber an. Dann, beim auf jemand anderen zeigen, haben wir den Zeigefinger, der auf die Person zeigt. Und ich glaube, der steht dafür, das ist mein zweiter Tipp, versuch dich in die andere Person hineinzuversetzen. Es geht darum zu verstehen, warum eine andere Person so reagiert, wie sie reagiert, wieso sie das macht, was sie macht. Man nennt das Empathie. Jetzt wichtig, Empathie ist mehr als Mitleid. Mitleid ist so das, wenn man von oben runter, von weit weg denkt, oh, das ist jetzt aber eine keibe, arme Person, der hat irgendwie ein Problem, ja, der tut mir auch noch so ein bisschen leid. Das ist Mitleid. Empathie ist, wenn ich hingehe, wenn ich versuche zu verstehen, was die Person erlebt hat und ihr auch zu verstehen gebe, dass ich verstehe, was sie erlebt. Mitleid ist von oben runter, Empathie ist, wenn ich einer Person zur Seite stehe und versuche, nicht zu verurteilen, sondern mitzufühlen, was die Person erlebt. Ich glaube, wenn wir Empathie zeigen als Menschen, dann werden sich Menschen in unserem Umfeld verstanden fühlen. Dann werden sie vielleicht so Sachen sagen wie, ich merke, dass du mich verstehst. und fühlen sich dann nicht verurteilt. Also das ist das Zweite, der Zeigefinger. Und der Dritte ist der Daumen. Manchmal, wenn man ja so auf jemanden zeigt, das ist fast wie eine Pistole, oder? Aber dann gibt es den Daumen und der zeigt auf. Und wir haben in den letzten Wochen immer wieder gehört und ich habe immer wieder gesagt, das Gebet soll das Zentrum sein von dem, was wir als Mensch machen. Und darum gehört, glaube ich, auch das Gebet dazu, dass wir den Daumen zeigen gegen oben, dass wir beten für Leute, die wir vielleicht nicht verstehen, die wir vielleicht auch verurteilen, die wir vielleicht schlecht über sie denken, dass wir für sie beten. Statt ihres Verhalten zu verurteilen, dass wir sie segnen und dass wir für sie beten. Also das könnten so drei so ganz konkrete Sachen sein, wo wir anfangen. Statt Leute zu verurteilen, bei uns anfangen, sie versuchen zu verstehen und für sie beten. Das könnt ihr euch merken mit der Hand. Also das ist der erste Stolperstein. Und dann gibt es noch einen zweiten Stolperstein in diesem kurzen Text. Ich nenne den mal Entmutigung. Ich werde gerade erklären, wie ich auf das komme, weil die Stelle da von Jesus, der Vers, der ist ein bisschen verwirrend. Er sagt nämlich, gebt das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Ich weiß nicht, ob ihr alle gerade wisst, was da Jesus gemeint hat. Das ist eine ziemlich spezielle Aussage von Jesus. Es gibt einen bekannten Kommentator vom Matthäus-Evangelium, wo das in Tiefe angeschaut hat, die ganze Bergpredigt. Und er sagt, an dieser Stelle kommen wir nicht raus und lässt die einfach aus. Jetzt, das ist gut, wenn man ehrlich ist darüber. Ich versuche die Stelle nicht umzugehen, sondern ich versuche, dem Vers eine Deutung zu geben, weil es gibt verschiedene Hinweise in dem Vers, um was es geht. In anderen Stellen im Matthäus-Evangelium, wenn die Rede ist von Hunden und von Schweinen, dann ist mit dem sind Leute gemeint, die nicht gläubig sind. Also nicht Juden, Ungläubige, hat man so bezeichnet. Und das war keine nette Bezeichnung. Und jetzt könnte man denken, ja, Jesus, wieso brauchst du so einen Ausdruck? Ich glaube, Jesus war einfach auch bekannt für kernige Aussagen, wenn er die Sachen auf den Punkt bringen will. Und darum braucht er da den Ausdruck. Und das andere mit dem Heiligen und mit den Perlen ist eben etwas Wertvolles gemeint, das ist naheliegend. Und ich denke, es geht um die wertvolle neue Botschaft, die Jesus da diesen Jüngern, die vor ihm sitzen auf dem Hügel bei der Bergpredigt, weitergibt. Und ich möchte den Stolperstein als Entmutigung bezeichnen. Und ich möchte es so erklären. Es kann sein, dass wir vielleicht kirchenfernen oder ungläubigen Leuten etwas davon erzählen, was uns begeistert und was wir Neues vielleicht verstanden haben aus der Bibel oder vielleicht etwas erzählen über die Bergpredigt. Und wir ernten nur ein Mühe zu lächeln, Unverständnis oder Schlimmeres. Und das kann uns dann schon entmutigen. Und wir können denken und verzweifeln und sagen, ja, es versteht ja eh niemand, was ich da mit Jesus erlebt habe. Ich weiss noch, wo ich an der Kante war und auch wo ich an der Uni studiert habe, habe ich immer wieder mit Leuten so Diskussionen gehabt über den Glauben. Und ich bin oft enttäuscht oder auch frustriert zurückgeblieben, weil ich gedacht habe, die anderen haben wie auch sehr gute Argumente gehabt für ihren Punkt. Und ich bin vielen Leuten begegnet, die ich gemerkt habe, die einfach mit mir diskutieren wollen, aber sie haben das, was mir wertvoll war, eben wie zertrampelt. Entmutigung kann auch passieren, wenn eben mir eine Aussage aus der Bibel wichtig geworden ist und ich vielleicht spüre, Gott hat da direkt zu mir geredet, der Heilige Geist hat da etwas in mein Herz hineingelegt. Und dann hat es vielleicht Leute im Umfeld, das sind Skeptiker, das sind die, einfach es anders sehen als ich und das nicht glauben und mit ihrer Kritik und mit ihrem Skeptizismus eben das zertrampelt, was mir wichtig geworden ist. Und ich glaube, wenn wir so Entmutigung begegnen in unserem Alltag, dann gibt es wieder zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass wir aufgeben und denken, das versteht ja eh niemand. Und dann ziehen wir uns zurück und wir ziehen uns so ein bisschen zurück in unsere Wohlfühlzone und so ein bisschen unsere christliche Bubble und denken, da ist ja gut, in der Lenzkirche, da kennen wir uns und in der Kleingruppe, da verstehen wir uns und da kann ich über meinen Glauben reden. Aber alles andere, da finde ich nur Missverständnis oder nur Unverständnis. Aufgeben bedeutet auch, dass wir nichts mehr sagen, dass wir nicht mehr Zeugnis geben, dass wir nicht mehr sagen, warum dass wir vielleicht in die Kirche gehen oder warum dass wir beten oder warum uns das alles wichtig ist. Wir getrauen uns nicht mehr zu unseren Überzeugungen zu stehen von Jesus. Und in Bezug auf die Bergpredigt kann die Entmutigung bedeuten, dass wir denken, ah, das ist alles zu kompliziert, das ist alles zu schwer, was Jesus da davor hat. Und ich gebe es auf. Es sind schöne Worte, aber es ist mir zu kompliziert. Das kann so eine Gefahr sein bei der Entmutigung, dass wir aufgeben. Und eine zweite Entmutigung kann sein, eine Gefahr, ist, dass wir das nicht schätzen, was Jesus uns da gibt, was er uns predigt. Wenn Menschen in unserem Umfeld vielleicht belächeln, dass wir in die Kirche gehen, dass wir, wenn sie belächeln, dass wir beten, wenn sie belächeln, dass wir in der Bibel lesen, oder einfach alles niederwalzen mit Gegenargumenten und mit Skepsis, dann kann es passieren, dass wir selber anfangen zu glauben, dass das nicht so wertvoll ist. Dass das nicht so bedeutend ist, was Jesus da sagt. Und das, dann hat Entmutigung ganz viel kaputt gemacht in unseren Herzen. Es ist dann vielleicht manchmal plötzlich so verwirrend und man fängt alles an hinterfragen. Und einfach noch ein Satz zu dem modernen Mantra von, man muss alles hinterfragen. Ich finde das gut, wenn man den eigenen Glauben hinterfragt. Und ich bin auch durch so Zeiten durchgegangen. Aber irgendwann müssen wir auch wieder Antworten haben. Wir können nicht unser Leben lang einfach nur Fragen stellen. Und das kritisiere ich auch an dieser Bewegung von, wir müssen unseren Glauben hinterfragen. Ja, aber irgendwann müssen wir wieder Antworten haben. Weil Jesus hat uns Antworten gegeben. Und das ist eine Gefahr. Wenn wir uns das zertrampeln von Leuten, die nicht glauben, dass wir selber die Überzeugung und die Antworten verlieren. Jetzt auch wieder die Frage, was heisst das? Wie können wir dem Stolperstein von der Entmutigung aus dem Weg gehen? Und da auch wieder zwei Tipps, die ich versuche, möglichst anschaulich zu zeigen. Das erste ist, steh auf. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt aufstehen. Aber steh auf, wenn du entmutigt bist. Wenn man entmutigt ist, dann zieht man sich eher zurück. Man macht sich vielleicht klein, man wird passiv. Und wenn wir aufstehen in der Entmutigung, dann richten wir uns auf das aus, was wir wissen oder was wir für uns entdeckt haben, dass wir es umsetzen und angehen können. Dann sehen wir den nächsten kleinen Schritt, den wir gehen können. Dann gehen wir den Schritt, den wir für uns entdeckt haben. Auch wenn die anderen das vielleicht nicht so verstehen oder es eben uns ein bisschen zertrampeln wollen, dann gehen wir den Schritt, den wir erkannt haben. Und manchmal ist es so, dass Christen so tun und sagen, ja, der Wille von Gott, der ist mega schwierig zu erkennen. Aber eigentlich wissen wir meistens ziemlich genau, was dran wäre für uns. Wir wissen ziemlich genau, was der Heilige Geist uns aufs Herz legt. Was wir könnten tun. Was wir könnten umsetzen. Aber es ist uns manchmal schwierig. Wir wollen es nicht machen. Und sagen dann vielleicht, ja, der Wille von Gott zu erkennen, ist ein bisschen schwierig. Aber gegen die Entmutigung, gegen den Stolperstein von der Entmutigung, hilft aufzustehen. In Bewegung zu kommen. Etwas praktisch zu machen. Etwas zu tun, etwas umzusetzen. Auch wenn es klein ist. Und darum möchte ich dir das ans Herz legen. Überleg dir, was könnte der nächste Schritt sein? Was leitet dir Gott aufs Herz? Vielleicht etwas, wo du schon länger weißt, etwas vielleicht, wo der Gott heute sagt. Dann mach den kleinen Schritt, wo du für dich begriffen hast. Und das Zweite ist, steh auf und steh an. Wir können in der Entmutigung aus dem Weg gehen, wenn wir anstehen für unsere Überzeugungen. Wenn wir überzeugt sind von dem, was wir glauben. Und auch zugehen und sagen, gut, ich verstehe vielleicht nicht immer alles, was Jesus sagt in der Bergpredigt und ich kann auch längst nicht alles umsetzen und ja, mir fällt es auch schwierig, meine Finde zu lieben und ja, mir fällt es auch schwierig, immer zu beten, mir fällt es auch schwierig, meine Sorgen und Ängste bei Jesus abzuladen, aber ich bin der Überzeugung, dass Jesus der richtige Weg ist. Dass er der ist, der wirklich meiner Seele kann Leben geben und Hoffnung geben und Zuversicht geben. Und darum stehe ich an und stehe zu dem Weg mit Jesus. Und ich glaube, das hilft uns, der Entmutigung aus dem Weg zu gehen. Das hilft uns, dass wir uns nicht alles zertrampeln lassen von Leuten, die vielleicht Sachen kritisieren oder uns belächeln oder uns nicht verstehen. Und ich wünsche mir, und mit dem komme ich zum Schluss, ich wünsche mir, dass wir als Lenzkirche, dass wir als Christen von der Lenzkirche bekannt sind dafür, dass wir niemanden verurteilen. Und ich weiss, das ist ein höchstes Ziel, weil gerade Christen sehr berühmt sind dafür, dass sie andere verurteilen. Und dass sie ziemlich genau wissen von den anderen, wie sie leben müssten. Wie wäre es, wenn wir die Ersten sind, hier im Tal, die bekannt sind dafür, dass sie nicht andere verurteilen? Wenn wir Jesus nachfolgen, dann glaube ich, müssen wir die Worte, die er sagt, ernst nehmen. Und er sagt, wir sollen niemand verurteilen. Und er selber hat niemand verurteilt. Er sagt im Johannes 12, 47, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Die Aufgabe von uns Christen ist nicht, alles um uns zu verurteilen, was gerade nicht so ist, wie wir es uns vorgestellt hätten. Leute nach ihrem Verhalten zu verurteilen, wo wir vielleicht gar nicht wissen, wieso sie so handeln, wie sie handeln. Sondern unsere Aufgabe als Christen ist es, in einer Welt, die Gott dringend braucht, zu sagen, es gibt einen Gott, der sie nicht verurteilt. Es gibt einen Gott, der sie nicht verurteilt, sondern rettet. Das ist unsere Botschaft. Das ist unsere Nachricht. Und vielleicht gibt es Leute da, die wir heute zulassen, die viel Verurteilung erlebt haben. Vielleicht aus der eigenen Familie, vielleicht aus der eigenen Kirche, vielleicht aus dieser Kirche hier. Dann möchte ich dir einfach sagen, es ist nicht Gott, der dich verurteilt. Gott verurteilt dich nicht, sondern er will dich retten. Und wir haben nachher die Gelegenheit, zusammen ein Abendmahl zu nehmen, nachher in der Lobpreiszeit. Und es ist eine Gelegenheit, um selber aktiv zu werden. Jesus lässt uns ein, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Er sagt, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir seine Jünger sind, dann sind wir nicht nur seine Jünger, wir sind auch seine Freunde. Und das Abendmahl ist eine Gelegenheit, dass du dir selber Gedanken machst. Wieder nicht für den Nachbarn, nicht für deinen Ehepartner, nicht für deine Kinder, nicht für deine Eltern, sondern dass du dir selber Gedanken darüber machst, was könnte in meinem Leben ein Balken sein, den ich gar nicht so richtig ernst nehme. Oder wo ich lieber verdränge. Und Jesus verurteilt dich auch nicht für den Balken in deinem Auge. Sondern er will dir vergeben. Darum ist er am Kreuz gestorben. Darum ist er auferstanden, damit er uns ein neues Leben geben kann. Damit er uns Vergebung schenken kann. Und er vergibt uns gern. Und das Abendmahl ist auch ein Moment, wo wir uns selber fragen können, ist Jesus Herr von meinem Leben? Das Abendmahl ist das Bekenntnis dafür, dass wir sagen, Jesus ist der Herr von unserem Leben. Und die Frage ist, stimmt das für dich? Ist Jesus der Herr von deinem Leben? Und zuletzt ist es Abendmahl auch ein Moment, wo wir uns fragen können, was ist für mich mein nächster Schritt? Wenn ich soll anstehen und herstehen, was ist für mich das, was dran ist? Was leitet mir Gott heute aufs Herz? Wem müsste ich vielleicht anrufen? Auf wer müsste ich vielleicht zugehen? Wem müsste ich vielleicht helfen? Auch das kann so ein Moment sein im Abendmahl, wo wir uns das ganz neu fragen. Was heisst es für mich aufzustehen? Und was heisst es für mich anzustehen? Und ich will das einfach betonen. Gott verurteilt dich und mich nicht. Und darum lasst uns das Gleiche machen. Lasst uns einander nicht verurteilen. Sondern zeigen wir auf Gott, der uns rettet. Und lasst uns einander verstehen. Und lasst uns füreinander beten. Das werde ich jetzt noch machen. Jesus, ich danke dir so viel mal dafür, dass du uns Menschen so gut kennst. Und danke, dass du uns einen Weg zeigst, wie du dir vorstellst, dass das Mensch sie gelingt. Und vielleicht sind das hohe Anforderungen, die wir da von dir hören, dass wir nicht verurteilen sollen. Aber Jesus, du hast nicht verurteilt. Und wir bitten dich, dass du uns Kraft gibst, Heiliger Geist, dass auch wir andere nicht verurteilen. Sondern dass wir bei uns selber anfangen und dass wir andere versuchen zu verstehen und dass wir vor allem Menschen auch im Gebet vor dich bringen. Und Jesus, ich bitte dich, dass in dieser Zeit jetzt vom Abendmahl, dass du zu jedem von uns redest. Dass wir sehen dürfen, wo es Balken gibt in unseren Augen. Und danke, dass du uns für das nicht verurteilst, sondern dass du uns die wegnehmen willst, dass du uns Vergebung zusprechen willst. Danke, Jesus, dass du uns einlatschst an deinen Tisch. Danke, dass du Gemeinschaft haben mit uns. Danke, dass du uns als Freunde bezeichnest, wenn wir uns zu dir dazuzählen. Wenn du uns ein Herr bist, dann sind wir auch deine Freunde. Danke vielmals dafür. Amen.